Ach, ist das schön, dass ich so viele Leute sehe in der Kirche. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört. Das Thema heute, Durst, Durststrecke. Ich habe gedacht, cool, Mensch, das Thema, das passt so richtig toll in unsere Zeit. Wenn Sie im Gespräch sind mit anderen Menschen, hören Sie es nicht immer. Ach, ich würde doch mal wieder so gern. Ich würde doch mal wieder so gern. Anderthalb Jahre fast machen wir das jetzt durch, dass wir alles nicht so machen können, wie man gern würde. Wir können nicht in die Schule gehen, können nicht in den Urlaub gehen, wir können nicht essen gehen, wir können uns nicht mit unserer Familie treffen. So viele Dinge. Und haben wir nicht alle einen unendlich großen Durst, ein Durst nach Normalität. Und dann dachte ich als zweites, aber diese Zeit hat uns auch was gelehrt, nämlich auch einen anderen Durst. Wir kennen es ja schon gar nicht mehr, wie es ist, wenn man Durst hat. Weil man geht in den Laden und kauft sich halt, was man braucht. Und ich glaube, diese Zeit hat uns jetzt auch gelehrt, dass es noch was anderes gibt. Dass wir da noch viel, viel tiefer graben müssen, um zu finden, was eigentlich unser Leben wertvoll macht, das unser Leben zufrieden macht und das unser Leben auch glücklich macht. Und das unser Leben so macht, dass wir in dieser Gesellschaft auch gut zusammenleben können. Weil es geht ja nicht immer nur um uns, um mich, sondern es geht um uns alle, wie wir auch miteinander zurechtkommen. Deswegen habe ich auch diese Predigt heute überschrieben mit Anleitung zum Durchbrechen einer Durststrecke. Ich habe Ihnen jetzt am Anfang einen Film mitgebracht, einen bekannten Film, ich weiß nicht, ob die Jugend noch so kennt, der heißt Die Wüste lebt. Ein Kopfschütteln, schade, aber vielleicht die Älteren werden ihn kennen. Ich wollte Ihnen noch mal geschwind die Situation erzählen, wie ich den Film gesehen habe, und das ist jetzt schon wirklich, wirklich sehr lang her. Und trotzdem ist er mir noch so in Erinnerung, da waren wir noch nicht so medienverseucht, und wenn man dann einmal in der Schule einen Film hat sehen dürfen, dann war das was ganz Besonderes. Dann wurde dieser Filmapparat aufgebaut, dieses riesige Teil mit den großen Filmrollen, und vor der Ferien, das war dann was Besonderes. Und da saßen dann 60 Kinder in so einem kleinen Klassenzimmer und mit ganz großen Augen, und dann wurde dieser Film gezeigt. Der ist 1953 entstanden, es war ein Dokumentarfilm von James Algar. Und gezeigt wird die Situation in der Wüste, wie die Sahara ganz trocken da liegt. 3 Jahre lang hat es schon nicht mehr geregnet. 3 Jahre lang strahlender Sonnenschein, und dann kommen die ersten Wolken. Und die Wolken, die türmen sich immer mehr auf und sie werden immer schwarzer. Und dann kommen die ersten Tropfen. Und sie vertrocknen gerade auf dem heißen Sand, und es werden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und der Sand, der saugt die Feuchtigkeit so richtig in sich auf. Und es regnet und in Kübel und es schüttet. Und dann hört es auf. Und dann erwacht die Natur. Dann hat sich das Wasser gesammelt in kleinen Bächen, und die Bäche sammeln sich in einem großen See. Und auf einmal sind Tiere da. Wo waren denn die Tiere die ganzen 3 Jahre, wenn sie nichts zum Trinken hatten? Und dann kommt aus dem Sand, wo 3 Jahre lang nichts war, kommen so die ersten Sprossen raus. Und dann kommen nicht nur grüne Blätter, dann kommen wunderschöne, bunte Blumen, und die ganze Fläche ist grün und ist zum Leben erwacht. Und es hat mich damals bis heute so fasziniert. Ja, und heute Morgen hören wir in der Schriftlesung dieses bekannte Wort aus dem Johannesevangelium. Ebenfalls geht es da um Trockenheit, um Durst. Und was Trockenheit ist, das wussten ja auch die Menschen damals im alten Israel. Sie kannten ja zwar nicht die Sahara-Dünen, von denen ich Ihnen erzählt habe, von dem Film handelten, aber sie lebten auch in einem kargen Landstrich, in dem jeder Tropfen Wasser kostbar ist. Und unser Bibelabschnitt erzählt die Geschichte, als die Zeit der Ernte herangekommen ist. Und nur wenn die Ernte gut ausfällt, ist das Leben der Menschen gesichert. Und das ist jedes Jahr immer wieder eine Wackelpartie. Und deshalb beten sie dafür. Sie feiern Gottesdienste, sie bringen ihre Opfergaben in den Tempel. Bitte Gott, bitte schenk uns wieder eine gute Ernte, damit wir versorgt sind. Schenk uns genug Regen und Wind, damit das Korn gut wächst, damit die Reben voll werden. Und dann, wenn alles geerntet ist, dann feiern sie ihr großes Fest. Das hat die Claudia erzählt. Das schönste Fest im Jahr. Die Leute pilgern in Scharen nach Jerusalem und es herrscht eine ganze Woche lang ein Ausnahmezustand. Es ist warm genug, um draußen im Freien zu schlafen. Und sie schlafen in einfachen Laubhütten. Und die haben sie eigens für dieses Fest gebaut. Also das ganze Jerusalem ist voll, ein richtiges Hüttendorf. Ein Mega-Event in dieser damaligen Zeit. Alles, was laufen konnte, ist hinauf nach Jerusalem gekommen. Und in den Straßen wimmelt es so nur von Menschen, überall, wohin das Auge reicht, jene Laubhütten. 8 Tage lang werden sie leben wie die Vorfahren auf ihrem Weg durch die Wüste. Sie schlafen unter freiem Himmel. Sie essen die Früchte von der Wüstenwanderung und sie schöpfen das Wasser aus dem Siloa-Teich. Und es wird gesungen und es wird getanzt, gegessen und getrunken. Und man hört überall das Kinderlachen. Da tanzt die Kuh, da steppt der Bär. Und das musste einfach mal so sein. Eine willkommene Abwechslung vom tristen Alltag. Die Menschen, sie lebten so richtig auf dieses Ereignis zu, das ganze Jahr. Wenigstens in diesen Tagen wird ihr Durst nach Leben, nach Abwechslung, die Sehnsucht nach Sinn und Erfüllung gestillt. Und das Laubhüttenfest, es hat mittlerweile mit der großen Wasserprozession am Siloa-Teich seinen Höhepunkt erreicht. 40 Jahre lang war das Volk in der Gluthitze des Sinais umhergezogen. 40 lange Jahre waren sie Tag für Tag davon abhängig, genug Wasser zum Leben zu haben. Ja, die Israeliten wussten um die Bedeutung, um den Wert des Wassers. Sie wussten, wie es ist, wenn man Durst hat. Und die Prozession, sie zog nun zu dem Siloa-Teich hinauf zum Tempel. Dort fand die große Feier statt. Sie lobten Gott, sie beteten den Psalm und die Luft war zum Zerbersten gespannt. Und dann kommt in diese Stille hinein dieser sehr bekannte Aufruf. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und so möchte ich zum ersten Punkt kommen: Wasser, das Lebendige macht. Ja, liebe Gemeinde, da geschieht doch etwas sehr Spektakuläres. Da steht plötzlich einer auf und die Menge wird still. Und einer flüstert doch zu seinem Nachbarn: Ist das nicht dieser Jesus von Nazareth? Dass der sich hierher traut? Der muss doch wissen, dass er sich hier schon viele Feinde gemacht hat. Was der wohl will? Und dann hörte man diese eindrücklichen Worte: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Lebendiges Wasser, Was meint er damit? Natürlich wussten die Menschen, was Durst ist. Aber dass ein Mensch aus seinem Inneren diesen Durst stillen kann? Sie konnten es sich nicht vorstellen. Aber Jesus, er hat es begriffen, was die Menschen umtreibt. Er wusste um dieses Sehnen, dieses Suchen, diesen Durst, der nirgends befriedigt wird. Er kennt das unbefriedigte Herz. Das war damals so. Und es ist auch heute noch so. Diese Geschichte von Jesus wird im Johannesevangelium erzählt. Und die Menschen fragten, Johannes, was meint dieser Jesus damit? Was meint er mit dem lebendigen Wasser? Und Johannes antwortete, damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Ja, spätestens seit den Lockdown-Tagen kennen wir diese Sehnsucht nach Leben nur zu gut. Dieser Durst nach einem erfüllten Leben. Durch dieses Ausgebremstsein wurde es uns bewusst, wie wichtig es ist, diese Monotonie zu bezwingen. Aber wir durften auch lernen, ja, es sind nicht die sichtbaren Dinge, die unseren Durst stillen. Und vielleicht haben Sie auch schon diese Erfahrung gemacht, auch schon vor der Pandemie. Wir sehen Bilder in einem schönen Urlaubsprospekt. Oh, schön Strand, schön Berge, schön warm. Ah, da will ich hin, da gehe ich hin, buche, perfekt. Und dann komme ich wieder zurück, schließe die Wohnungstür auf und alles ist wie vorher. Oder, Sie kennen das, die Jugend vielleicht noch nicht so ganz, aber die in meinem Alter, das große Ziel, die eigenen vier Wände. Und da wird das Geld zusammengekratzt und gespart und geschuftet. Und dann baut man bis tief in die Nacht hinein, wird gearbeitet. Und dann ist endlich soweit. Ja, juhu, mir zieht jetzt endlich ein Schlüssel rum und man steht im neuen Haus. Und was stellt man fest? Nach einem Jahr, auch nicht anders. Oder für die Jugend noch was? Die ganze Schulzeit durch. Man ackert, man macht, man lernt, überall schreibt man tolle Note. 1-0, Abischnitt, super toll. Oh, cool, ich kann in mein Studium starten, genau das, was ich mir vorgestellt habe, streng mich wieder an, immer gute Note, tolle Professoren, tolle Vorlesungen. Und dann bin ich fertig. Und was passiert dann? 15 Jahre meines Lebens. Niemand braucht mich. Was für ein Frust. Nach was? Eins habe ich Ihnen mitgebracht. 1983 war die Computerfirma Apple nur wenigen Insidern ein Begriff. Eine kleine Garagenfirma. Steve Jobs. Man kennt ihn. Er suchte einen Manager, um die täglich anfallenden Geschäfte seines aufblühenden Unternehmens zu bewältigen. Und was war sein Wunschkandidat? Es war ein Manager, der Chefmanager von Pepsi-Cola. Eines Tages nun geht es Steve Jobs auf seinen Manager zu, schaut ihm direkt in die Augen und stellt ihm eine Frage, die in die Geschichte der Businesswelt eingegangen ist. Und diese Frage lautete, möchtest du den Rest deines Lebens darauf verwenden, Zuckerwasser zu verkaufen oder möchtest du die Chance haben, die Welt zu verändern? Möchtest du Zuckerwasser verkaufen oder möchtest du die Welt verändern? Hinter dieser Frage steckt mehr als eine kluge Gesprächsführung, mehr als eine brillante Rhetorik. Hinter dieser Frage verbirgt sich eben diese Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Nach einem Leben in seiner ganzen Tiefe. Nach einem Leben, das einen Unterschied macht. Ein Leben, das die Welt verändert. Nach einem Leben, das seine Spuren hinterlässt. Und ehrlich, wollen wir das nicht alle Spuren hinterlassen? Wir alle wollen nicht Zuckerwasser verkaufen. Wir alle wollen das Beste aus unserem Leben machen. Wir möchten etwas vom Leben haben. Das Leben auskosten, genießen, besitzen, immer schneller, immer weiter, immer größer, immer besser, immer mehr. Wir kennen es alle, diese unerfüllte Sehnsucht, dieses große Durstgefühl, dieses Suchen nach Bedeutung, nach erfülltem Leben. Wie wichtig ist es, gebraucht zu werden und dem Tag einen Sinn zu geben. Wir wollen doch alle etwas anfangen mit unserer Lebenszeit und wir wollen vor allem nicht ausgebremst werden. Ein ganzes Leben lang sind wir auf dieser Suche. Und dann ruft Jesus in dieses bunte Treiben damals und in dieses bunte Treiben heute, in diesen Versuch, die Leere unseres Lebens zu füllen, ruft Jesus: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ja, liebe Gemeinde, konnten Sie in Ihrem Leben diese Erfahrung schon machen? Kennen Sie dieses Wasser, das lebendig macht? Ich denke, ja, wir haben eine Ahnung von dieser Kraft. Und ja, wir sind durstig. Und ja, wir suchen das Wasser, das uns lebendig macht. Und deshalb kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt heißt Leben im Überfluss. Denn Jesus, er weiß um unsere Leere und um unsere Sehnsucht und bietet sich selbst an. Er ist das Wasser in der Wüste unseres Lebens. Und die persönliche Beziehung zu ihm ist das Einzige, was uns wirklich erquicken und aufrichten kann. Wie niemand anderes in der Welt kann nur er diesen Durst nach Glück und Zufriedenheit befriedigen. In unserem Menschenleben geht es im Letzten nicht um unseren Erfolg im Beruf, auch nicht um die Urlaubsreise und auch nicht um die eigenen vier Wände und im Letzten nicht einmal um das eigene private Glück mit einer eigenen kleinen Familie. Es geht nicht um das Erbe und es geht auch nicht um meine Gesundheit. Das alles sind wertvolle Dinge, das will ich nicht abstreiten. Sie können aber diese Leere, diese Sehnsucht nicht ausfüllen. Der große Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt: Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Diese Leere in unserem Herzen, diese Sehnsucht nach Leben, kann nur Gott ausfüllen und sonst nichts und niemand. Gott selbst hat sie uns bei unserer Erschaffung in unser Herz gelegt. Dabei geht es auch in einem Leben mit Jesus ab und zu durch die Wüste. Auch mit Jesus bleibt mancher Lebenswunsch versagt. Auch mit Jesus fragen wir uns manchmal, wie es weitergehen soll. Werde ich einen Job finden? Werde ich einen Menschen finden, mit dem ich mein Leben teilen möchte? Werde ich jemals Kinder haben? Werde ich mein Geschäft halten können? Wie wird es, wenn ich alt und gebrechlich bin? Das sind doch alles Fragen, die haben wir. Aber Jesus, er nimmt uns diese Angst und diese Sorgen. Ja, er nimmt sie oft auch nicht weg. Aber in der Angst, in dem, was in unserem Leben nicht gelingt, wo uns das Leben manches auch schuldig bleibt, ist sein Friede da. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Jesus legt uns die Hand auf die Schulter und sagt: Ich bin da, ich helfe dir. Bisweilen stellt sich bei mir dann fast so etwas wie Dankbarkeit ein. Dankbarkeit auch für Wüstengebiete in meinem Leben, weil sie mich durstig machen und immer wieder neu zu Jesus treiben. Und vielleicht ist auch diese Pandemie so ein Wüstengebiet, welches mich zu Jesus treibt. Er hat es versprochen. Ich will Wasser gießen auf das Trockene. Ich will deinen Durst nach Leben stillen. Für viele Menschen geht es nach einem Jahr nicht mehr so weiter wie zuvor. Vielleicht muss man jetzt ohne den geliebten Menschen auskommen. Vielleicht hat sich ein Schuldenberg aufgetürmt. Vielleicht ist sogar der Job weg. Und Jesus sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Was für eine Chance, jeden Tag neu in der Bibel zu beginnen, jeden Tag die Hände zu falten, mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Danke, Jesus, dass du der Herr bist. Danke, dass du um diesen Tag weißt, sei du der Herr dieses Tages. Fülle du ihn aus. Ich selbst, ich bin ratlos und ich bin traurig. Ich bin auch oft überfordert. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Jetzt kommt das Überwinden der Durststrecke. Und diejenigen, die eben noch dürsten, klagten, werden sie selbst in ihrer Situation, sie werden zum Brunnen. Jesus kann Menschen, die mit ihrer Kraft am Ende sind, deren Leben eine Wüste ist und zur Einöde geworden ist, er kann diese Menschen zu Brunnen machen, aus denen frisches Wasser fließt. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren Ströme von lebendigem Wasser fließen. Wo die neue Genfer Übersetzung von seinem Inneren spricht, steht im griechischen Urtext das Wort koilia, die anatomische Bezeichnung für den Bauch, bestehend aus dem Magen, aus dem Darm und aus dem Nervensystem. 100 Millionen Nervenzellen, aus denen dieses Bauchhirn besteht. Also ob Wut, Stress, Nervosität oder Verliebtheit, der Bauch fühlt mit. Da verspüren Verliebte Schmetterlinge im Bauch, später schlägt der Liebeskummer auf den Magen und bei Prüfungsangst schnürt sich der Magen zu. Und wir können das willentlich nicht beeinflussen. Und genau an diesem inneren Punkt, tief in uns drinnen, sagt Jesus, wird er Vitalität und Lebendigkeit hervorbringen. Wir selbst, wir können dieses Leben nicht produzieren. Dieses Leben wird uns durch den Heiligen Geist geschenkt. Leben, das überfließt, Segensströme, die andere ermutigen und aufrichten. Natürlich wissen wir auch, dass die Realität anders aussieht. Ich werde weiterhin meine Kinder unwirsch anfahren. Da mache ich mir über Geld oder die Arbeit so viele Gedanken. Da werde ich auch andere eifersüchtig oder urteile leichtfertig über andere. Und beschämt nehme ich mir vor, mich zu verändern. Ich will mir noch mehr Mühe geben, mehr beten, achtsamer sein. Aber Selbstverbesserung, Selbstoptimierung funktioniert nicht. Gott möchte, dass wir aus Gnade leben. Er möchte uns in unserem alltäglichen Leben mit seiner Gnade beschenken, führen, bewahren und mit Energie aufladen. In der Gnade zu leben heißt, im Heiligen Geist zu leben. Gott wird durch den Heiligen Geist mein Leben bestimmen. Die Zeit in der Wüste blüht immer nur sehr kurz, gemessen an der langen Zeit der Dürre. Vorhin haben wir es gehört, 3 Jahre lang hat es nicht geregnet und dann war die kurze Zeit des Regens. Da hilft es auch der Wüste, sich besonders anzustrengen. Die Wüste kann sich nicht vornehmen, genug Wasser zu haben. Sie kann es sich nicht vornehmen, zu blühen. Und sie kann das Wasser, wenn es denn kommt, auch nur für eine kleine Weile aufheben und bewahren. Sie muss einfach immer nur warten. Warten auf das Wasser von oben. Sie muss nichts weiter tun, als sich für diesen Moment bereithalten. Und so ist es auch bei uns Menschen. Fand ich ein sehr schönes Bild. Warten. Wir müssen uns für den Moment, an dem der Geist uns erfüllen möchte, bereithalten. Und manchmal ist das ganz schön schwer. Aber es lohnt sich. Denn dann, wenn der Heilige Geist über uns kommt, dann wird es sein, als ströme lebendiges Wasser in uns hinein. So viel, dass es uns selbst erquickt und so viel, dass wir die Menschen um uns herum reich beschenken können. Möchtest du den Rest deines Lebens darauf verwenden, Zuckerwasser zu verkaufen, oder möchtest du die Chance haben, die Welt zu verändern? Möchtest du den Rest deines Lebens darauf verwenden, deinen Träumen und Sehnsüchten nachzujagen, oder möchtest du ein erfülltes Leben haben? Nutze die Chance, durch den Heiligen Geist deine Familie, dein Umfeld, deine Nachbarschaft zu verändern und mit deinem Leben Spuren zu hinterlassen. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Komm zu Jesus, trinke aus seiner Quelle und Gott wird durch dich diese Welt zum Guten verändern. Amen.